Der Bibeltext für meine Pfingstpredigt in diesem Jahr steht in Galater 5, Vers 22. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Christen sind von Gott dazu bestimmt, so wie Bäume oder Gemüsepflanzen viel Frucht zu bringen. Davon spricht Jesus, als er einmal mit seinen Jüngern durch einen Weinberg spazieren geht. Während sie die Weinstöcke mit ihren saftigen Trauben betrachten, sagt er zu ihnen: Dadurch wird mein Vater geehrt, dass ihr viel Frucht bringt und euch so als meine Jünger erweist. Durch gute Frucht wird Gott also geehrt. Es bereitet ihm Freude, wenn gute Dinge in unserem Leben wachsen und reifen. Eine gute Frucht zeigt, dass wir es mit unserem Glauben und mit Jesus ernst meinen. Was aber ist Frucht? Worum geht es denn da? Die Bibel spricht im Neuen Testament von der Frucht des Heiligen Geistes. Darüber möchte ich zuerst mit euch nachdenken und dann mit euch überlegen, welche Voraussetzungen es gibt, damit diese Frucht wachsen kann. Mein erster Punkt also: die Frucht des Heiligen Geistes. Ich lese noch einmal den Vers aus dem Galaterbrief. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Gegen solches Verhalten hat kein Gesetz etwas einzuwenden. Warum wohl verwendet Paulus das Wort Frucht? Paulus beginnt ja seinen Satz mit den Worten: die Frucht des Geistes aber ist. Warum spricht er nicht von Taten oder Werken? Wie Jesus verwendet er ein Bild aus der Natur, das allen Menschen klar ist, das jedermann verstehen kann und das wir sofort begreifen können. Eine Frucht wächst fast automatisch, wenn ein Same in der Erde aufgeht und die Pflanze groß und reif wird. Genauso ist es bei der Frucht des Heiligen Geistes. Bei der Bekehrung oder Wiedergeburt hat ein Christ den Heiligen Geist bekommen. Das ist sozusagen der Same, der uns von Gott ins Leben hineingelegt worden ist. Dadurch ist etwas in uns hineingekommen, das uns zu neuen, veränderten Menschen macht. Dieser Same will wachsen, der Heilige Geist will immer mehr Platz in uns gewinnen, immer größer in uns werden. Und das braucht Zeit. Das geht nicht so schnell von heute auf morgen. Kein Gärtner und keine Pflanze kann eine Frucht schnell produzieren, ohne dass die Frucht Schaden nimmt. Und wenn dieser Schaden nur darin besteht, dass sie fade schmeckt. Taten kann man uns befehlen, Frucht nicht. Die muss langsam heranwachsen, und wir brauchen viel Geduld, bis sie zu sehen ist. Frucht ist etwas, das von innen heraus wächst. Werke können wie Schmuck sein, den wir uns außen umhängen, so wie goldene Ringe oder Kettchen am Hals. Die einen schmücken sich mit ein bisschen sozialem Engagement, mit Spenden um die Weihnachtszeit, mit einem regelmäßigen Gottesdienstbesuch und so weiter. Das sind alles christliche Werke, aber noch lange keine Frucht. Solche Taten kann sich auch der größte Kriminelle umhängen und sich damit einen christlichen Anstrich geben. Aber dadurch wird er noch nicht zu einem Christen. Werke können schöner aussehen und besser sein als der Mensch, der sie tut. Eine Frucht aber ist nur so gut wie die Pflanze, die sie trägt. Eine magere, halb verhungerte Pflanze wird keine saftige, süße Frucht hervorbringen. Schlechter Samen bringt schlechte, verdorbene Früchte hervor. Und genauso ist es bei uns Menschen. Was wir säen, werden wir ernten. Entweder gute oder faule Früchte. Jesus sagt: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Er meint damit, an dem, was aus einem Menschen herauskommt, an seinen Taten können wir ablesen, ob er Gutes oder Schlechtes gesät hat. Wir können an den Werken erkennen, ob ein Mensch tatsächlich Christ ist oder nur so tut, ob der Heilige Geist sich in ihm entfaltet hat oder er im Grunde noch unverändert ein gottloser Mensch ist. Was ist nun die Frucht des Heiligen Geistes? Paulus nennt 9 Begriffe. Diese Begriffe sind nicht viele einzelne Früchte, die unverbunden nebeneinander hängen. Wir können hier keine Checkliste führen und abhaken, indem wir etwa sagen, Freude, Geduld und Freundlichkeit ist schon bei mir vorhanden, aber von der Liebe und von der Friedfertigkeit brauche ich noch eine Portion. Und Mut und Selbstdisziplin habe ich fast gar nicht, das muss noch ganz viel in mir wachsen. Nein, so geht das nicht. Alle diese 9 Dinge sind eine Frucht. Wenn der Heilige Geist in uns wirkt, kommt das alles zum Vorschein. Die Frucht ist das Ganze, die Ernte, der Ertrag, alles das, was aus dem neuen Leben mit Jesus Christus herauskommt. Ich will das noch einmal vergleichen mit der Traube am Weinstock. Die Frucht des Weinstocks ist die Traube, die aus vielen einzelnen Beeren besteht. Genauso ist die Frucht des Geistes eine ganze Traube und die besteht aus vielen einzelnen Elementen. Das heißt auch, dass wir uns hier nicht irgendwelche Sachen auswählen können. Wir können nicht sagen, diese Dinge will ich, jene aber will ich nicht. Jeder Teil soll im Leben eines Christen wachsen und reifen. Nun möchte ich ganz kurz einmal die einzelnen Beeren erklären. Liebe. Die Liebe ist sozusagen der Oberbegriff. Alle anderen Beeren sind sozusagen Ausprägungen dieser Liebe. Gemeint ist hier die Agape, die göttliche Liebe, also die Liebe, die beschreibt, wie Gott ist und was von ihm kommt. Es ist eine aufopfernde, hingegebene Liebe. Wenn du wissen willst, wie sie aussieht, dann kannst du auch noch einmal 1. Korinther 13 dazu lesen. Da wird diese göttliche Liebe in allen Einzelheiten beschrieben. An Jesus Christus können wir diese Liebe am besten erkennen, wie er sich Gott und den Menschen gegenüber verhalten hat. Diese Liebe können wir nicht in uns selbst produzieren. Sie kommt ja von Gott. Wir können sie uns daher nur von Gott schenken und geben lassen. Das Wunderbare aber nun ist, diese Liebe steht uns in ihrem ganzen Reichtum bereits zur Verfügung. Die Bibel sagt, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das bedeutet, wenn wir Christen sind, dann sind wir schon vollgetankt mit dieser Liebe. Wir müssen sie nur wie durch ein Leitungsrohr zu anderen Leuten hindurchströmen lassen. Die Quelle und der Strom dieser Liebe ist Gott. Wir sind das Leitungsrohr und unsere Arbeit ist es, dass dieses Rohr nicht zerbrochen oder mit Dreck verstopft ist oder keine Risse hat, wie unser Abwasserrohr in unserem Zweitwohnsitz, den wir jetzt nach Ostern reparieren lassen mussten. Wenn Paulus nun hier von der Liebe als Frucht spricht, meint er wohl die Ausprägung dieser göttlichen Liebe. Vielleicht denkt er an einen liebevollen Umgang mit einem anderen Menschen. Vielleicht an ein rücksichtsvolles und herzliches Verhalten. Freude. Die zweite Beere ist Freude. Gemeint ist hier nicht ein fröhlicher Moment. Sowas kennen wir ja alle. Jemand erzählt einen Witz, wir lachen und dann ist dieser Moment auch wieder vorbei. Sondern hier meint Paulus eine langfristige Freude, eine Haltung der Dankbarkeit über all das, was Gott uns schenkt. Wir freuen uns, weil wir Gott kennen dürfen und über das, was wir durch ihn erfahren. Diese Freude ist unabhängig von den Umständen. Die Bibel berichtet einige Beispiele, wo Menschen in großen Schwierigkeiten sich doch freuen und Gott loben konnten, zum Beispiel Paulus und Silas im Gefängnis in Philippi. Also ein Glücklichsein, das durch die persönliche Beziehung zu Gott entsteht. Friede. Friede ist im Neuen Testament so etwas wie eine heitere Gelassenheit. Wir wissen uns geborgen bei Gott, ganz egal, was auch kommt. Auch wenn die Stürme des Lebens um uns pfeifen und uns bedrohen, bleiben wir ruhig und halten uns fest an Gott. Wir vertrauen ihm, der uns alles gibt, was wir brauchen. Das ist auch noch mehr als so ein bisschen Zufriedenheit, eher so eine innere Ruhe, weil wir wissen, dass unsere Zeit in Gottes Händen steht. Im Verhalten zu anderen Menschen ist damit auch eine friedfertige Haltung gemeint. Manche Leute suchen ja regelrecht einen Streit, wollen ihre Macht demonstrieren und manche werden aggressiv und gewalttätig. Ein friedfertiger Mensch aber sucht immer die Versöhnung, will immer mit dem anderen auskommen, ja ihn nicht nur ertragen, sondern das Beste für den anderen Menschen erreichen. Geduld. Geduld meint einmal so etwas wie Beharrlichkeit. Also ein Mensch, der sich in Schwierigkeiten befindet, lässt sich nicht umhauen und durch Nöte kaputt machen, sondern der hält die Hoffnung fest, wartet, bis es wieder leichter und besser wird. Er kann auch schwere Zeiten mit der Kraft Gottes ertragen. Menschen mit Geduld haben einen langen Atem, auch mit anderen schwierigen oder schwer zu ertragenden Menschen. Sie sind nachsichtig, wenn einem anderen mal ein Fehler passiert. Sie halten das aus, fangen nicht gleich an zu meckern oder den anderen zu beschimpfen, sind bereit zu verzeihen, lassen dem anderen Zeit, sich zu ändern. Freundlichkeit. Freundlichkeit zeigt sich in den vielen Kleinigkeiten des Lebens. Sie fragt nach den Bedürfnissen der Menschen und will immer helfen. Sie ist also mehr als freundlich zu lächeln oder nett und höflich zu sein, sondern es geht immer um konkrete Handlungen, die einem anderen nützen. Da, wo sich jemand für einen anderen interessiert, aufmerksam ist und sich Zeit nimmt, zuzuhören. Oder da, wo jemand einem anderen ein kleines Geschenk macht. Oder ihn zum Mittagessen einlädt. Oder mit ihm spazieren geht. Ein freundlicher Mensch verbreitet eine angenehme Atmosphäre. Da fühlt man sich richtig wohl. Güte. Wir setzen diese Eigenschaft der Güte oft gleich mit Milde. Und wir denken dabei an Menschen, die alles durchgehen lassen und in allem nachsichtig sind, die nie schimpfen, wenn jemand versagt, die alles Scheitern sanft unter den Teppich kehren und beschwichtigend die Hand heben und sagen, alles wird gut. Das ist aber gerade nicht in der Bibel der Fall. Paulus benutzt das Wort oft im gleichen Atemzug wie Gerechtigkeit. Ein gütiger Mensch hat nämlich klare Maßstäbe, er weiß, was gut und böse ist, und er richtet sich danach ohne Kompromisse. Weil er den gütigen Gott erlebt hat, fragt er in allem nach dem Willen Gottes. Er ist kein lascher Typ, der sich einfach so dahintreiben lässt, ganz im Gegenteil. Ein gütiger Mensch fragt, was ihm und anderen gut tut, was ihnen tatsächlich hilft. Treue. In manchen Bibelübersetzungen steht als Eigenschaft hier Glaube. Das ist auch richtig, denn im Griechischen steht für beide Begriffe dasselbe Wort. Gemeint ist sowas wie Zuverlässigkeit oder Verlässlichkeit. Ein Mensch mit dieser Eigenschaft vertraut anderen und ist auch selbst vertrauenswürdig. Was er verspricht, das hält er auch. Er ist zuverlässig im Blick auf Aufgaben, die er übernommen hat, auch im Umgang mit seinem Geld. Jesus erzählt ein paar Mal Geschichten von Verwaltern, die von ihrem Chef größere Summen Geld anvertraut bekommen, während er auf Reisen geht. Sie sollen das treu bewahren oder es gut investieren, damit dem Herrn, wenn er wiederkommt, kein Schaden entstanden ist. Genau das ist hier gemeint. Gott erwartet von uns Treue und Zuverlässigkeit in allem, was er uns anvertraut hat, weil er selbst in seinem Wesen ein treuer Gott ist, der zu seinem Wort steht und sich nicht ändert. Sanftmut. Sanftmut ist sozusagen das Gegenteil von Streitlust, Rechthaberei und Sturheit. Oder anders, sanftmütige Leute werden nicht so schnell zornig, sondern können zurückstecken, auch wenn sie Recht haben. Wenn wir von Jesus lesen, nehmen wir folgendes Verhalten an ihm wahr. Einerseits konnte er zornig werden, als die Leute den Tempel durch ihre unehrlichen Geschäfte entweihten. Andererseits wehrte er sich nicht, als die Soldaten ihn verspotteten und schließlich ans Kreuz schlugen. Da blieb er beherrscht und fuhr nicht aus der Haut. Ein sanftmütiger Mensch also kann sich kontrollieren. Er bleibt ruhig, wo er besser ruhig bleiben sollte, um andere nicht zu verletzen. Er kann sich auch anderen Leuten unterordnen und muss nicht immer um sein Recht kämpfen. Wir kennen ja manche Sturköpfe, die fest auf ihrer Meinung beharren und nicht eher klein beigeben, bis sie ihre Vorstellungen durchgeboxt haben. Das ist wenig rücksichtsvoll. Ein sanftmütiger Mensch lenkt ein und redet auch nicht hintenherum schlecht über die, die ihn überstimmt haben, sondern er schweigt wie ein Grab und will keine Unruhe stiften. Schließlich Selbstbeherrschung. Martin Luther hat dieses Wort mit Keuschheit übersetzt, aber da denken wir nur an sexuelle Enthaltsamkeit. Damit wird der Sinn hier sehr verkürzt. Besser ist, wenn wir hier von Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin reden. Bei den Griechen dachte man dabei an die Disziplin eines Sportlers bei der Olympiade. Ein Sportler muss hart trainieren und auf manches verzichten, um die Goldmedaille zu gewinnen. Wir können auch so sagen, damit ist eine gewisse Nüchternheit und ein Maßhalten gemeint. Und das kann viele Lebensbereiche betreffen. Maßhalten beim Essen oder Trinken, sich nicht von seiner Lust und seinen Begierden leiten lassen. Christen sind Menschen, deren Gott nicht ihr Bauch ist, bei denen sich nicht alles um die Befriedigung körperlicher Bedürfnisse dreht. Vor Ostern gibt es immer die siebenwöchige Fastenzeit. Für mich ist das eine gute Gewohnheit geworden, hier Selbstdisziplin zu üben, zum Beispiel auf Alkohol zu verzichten oder auf Süßigkeiten oder mir abends nicht den Bauch mit fettem Essen vollzuschlagen. Und meine Erfahrung ist, auch wenn mir manches am Anfang schwer fällt, steigt mittendrin die Lust, das Ziel auch zu erreichen. Und es befriedigt mich, wenn ich dann zu Ostern sagen kann, ja, ich habe durchgehalten. Vielleicht habt ihr es ja auch gemerkt. All die Beeren, die ich aufgezählt habe, sind auch Wesensmerkmale von Jesus. Genau so ist unser Herr. Durch den Heiligen Geist lebt er in uns und hat den guten Samen in unser Leben hineingelegt. Er will, dass dieser Same nun in uns aufgeht, dass wir als einzelne Personen und als Gemeinde sein Wesen nach außen ausstrahlen. Und doch merken wir, dass wir das alleine nicht können. Wir stoßen immer wieder an unsere Grenzen. Unsere Persönlichkeit macht uns oft einen Strich durch die Rechnung. Wir wollen das Gute, aber dann scheitern wir doch wieder. Deshalb ist das Bild von der Frucht so eine tröstende Sache. Wir dürfen nämlich daran festhalten, dass ein guter Same bereits bei unserer Bekehrung gepflanzt worden ist. Wir haben als Christen das gesamte Potenzial in uns, um Frucht zu tragen. Wenn wir uns für den Heiligen Geist öffnen, dann bringt er Frucht hervor und wir dürfen sie tragen. Der zweite Teil meiner Pfingstpredigt behandelt nun die Voraussetzungen, damit Frucht wächst. Ich habe mal 5 Voraussetzungen gefunden, damit eine Pflanze in der Natur gesund wächst und Frucht trägt. Erstens, eine Pflanze muss Frucht tragen können. Es muss eine fruchttragende Pflanze sein. Nun bin ich kein Biologe und ich weiß nicht, ob es überhaupt Pflanzen gibt, die keine Frucht tragen, aber ich denke jetzt mal an Früchte wie Äpfel, Johannisbeeren, Erdbeeren, Pflaumen oder Pfirsiche. also leckere, süße und vitaminreiche Früchte, die uns Menschen schmecken. Früchte, mit denen wir uns ernähren und die auch wieder den Samen für neue Pflanzen enthalten. Es ist klar, dass wir von einer schönen roten Rose keine Birnen erwarten und von einer blühenden gelben Tulpe keine Hagebutten. Frucht tragen nur die Pflanzen, in denen das Fruchttragen angelegt ist. Wenn ein Mensch Christ wird, dann wohnt der Heilige Geist in ihm. Und damit beginnt nun ein neues Leben, ein Leben, das sie im Sinne Gottes führen sollen und auch können. Da bekommen wir eine Abneigung gegen alles Böse und Gemeine. Die schlimmen Dinge und Werke sind uns widerlich. Der Heilige Geist wirkt in uns. Er verändert unser Wesen, unseren Charakter. Er macht aus uns Leute, die Jesus ähnlich sind. Wir sind sozusagen nun dazu veranlagt, Frucht zu tragen. Wir stehen Gott zur Verfügung, sozusagen als Gartenerde oder Blumentöpfe. Er hat guten Samen in uns hineingepflanzt und nun kann die Frucht in uns wachsen und reifen. Die zweite Voraussetzung: Die Pflanze muss gesund sein. Das bedeutet, die Bahnen, durch die Wasser und Nährstoffe zur Pflanze fließen, dürfen nicht abgeklemmt sein. Für einen Christen bedeutet das, dass er eine einwandfreie Beziehung zu Jesus hat. Also eine Beziehung, bei der von Jesus her Nahrung zu mir hinfließt. Und die Nahrung ist das Wort Gottes, das Jesus an mich richtet. Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Darauf kommt es also an, dass wir eng mit Jesus verbunden sind. Aber manchmal sind die Bahnen, die uns mit Jesus verbinden, abgeknickt. Da stört etwas unsere Beziehung zu Jesus. Vielleicht, weil wir keine Nahrung aufnehmen und nicht mehr in der Bibel lesen oder das Gebet sein lassen oder uns ständig dagegen wehren, ihm gehorsam zu sein. Manchmal sind es bei einer Pflanze auch Schädlinge und Krankheiten, die ihr gesundes Wachstum verhindern. Vielleicht gibt es Sünde in unserem Leben, schlechte Gewohnheiten, Dinge, die in dem neuen Leben keinen Platz haben und zum alten, gottlosen Leben gehören. Jesus spricht in seinem Beispiel vom Weinstock und den Reben davon, dass eine Rebe beschnitten und gereinigt werden muss, damit sie Frucht tragen kann. Gott will uns auch von Sünde reinigen, die Schädlinge vernichten, die sich bei uns breit gemacht haben. Manche dürren Zweige werden an Bäumen weggeschnitten, nutzlose Dinge entfernt. Vielleicht gibt es bei uns auch nutzlose Dinge, die weg müssen, damit wir Zeit und Kraft haben, um die Beziehung zu Gott zu pflegen. Drittens, eine Pflanze braucht Nahrung. Das habe ich gerade schon mal angedeutet und ich möchte es aber noch mal ein wenig ausführlicher erklären. Pflanzen müssen begossen und gedüngt werden. Sie nehmen Nährstoffe aus dem Boden auf und brauchen Licht. Als Christ brauche ich für mein Wachstum auch Nahrung, geistliche Nahrung. Ohne diese verkümmere ich, welke dahin. Auch wenn man das meistens nicht so schnell bemerkt wie bei Pflanzen, die nicht begossen werden. Trotzdem ist das so. Wenn ein Christ keine Frucht trägt, kann es sein, dass ihm der Dünger oder das Wasser fehlt, dass jemand geistlich verkümmert ist. Die geistliche Nahrung eines Christen ist einmal das Bibellesen. Das ist die wichtigste und beste Nahrung, weil Gott uns in der Bibel begegnet, weil er durch die Bibel zu uns reden möchte und weil er uns darin zeigt, wie er sich unser Leben vorstellt. Und wenn wir am Morgen nur einen Vers zum Frühstück lesen, dann ist das wie Fastfood. Auf Dauer wird das unserer Gesundheit nicht gut tun. Vielleicht magern wir ab und kriegen nicht die geistlichen Vitamine, die wir brauchen, um gesund und stark zu sein. Deshalb brauchen wir feste, nahrhafte Kost. Lies jeden Tag einen größeren Bibelabschnitt und lerne so die Bibel als Ganze kennen. Und nimm dir ruhig mal eine schwierigere Bibelübersetzung zur Hand, um den tiefen Sinn der Bibeltexte zu erforschen. Das ist dann wie Schwarzbrot oder wie Vollkornbrot, etwas ganz Gesundes. Und dazu brauchst du dann gute geistliche Lehre. Die findest du in manchen Andachtsbüchern, wo sich andere schon Gedanken gemacht haben über den Bibeltext. Oder du kannst den Lexika und Kommentaren nachschlagen, um bestimmte Bedeutungen und Zusammenhänge zu erkennen. Oder du fragst deinen Pastor, wie er diesen Text auslegen würde. Oder geh in einen Hauskreis oder eine Bibelstunde, wo du mit anderen zusammen in einer Kleingruppe einen Text betrachtest. Viertens. Eine Pflanze muss in gutem Boden wurzeln. Damit eine Pflanze Nahrung bekommt, muss sie auf gutem Boden stehen, feste Wurzeln haben. Der Boden gibt der Pflanze Halt und ist die Quelle für die Nahrung. Paulus schreibt an die Epheser: Ich bitte Gott, dass Christus durch den Glauben in euch lebt und ihr fest in seiner Liebe wurzelt und auf ihr gegründet seid. Darum geht es, um eine feste Lebensverbindung zu Jesus Christus. Dass wir ihn haben als Fundament, auf dem wir unser Leben bauen, das gibt Festigkeit und Halt. Und das ist auch die Frage an dieser Stelle: Was gibt dir Halt und Sicherheit? Ist es die Rentenversicherung, das Bankkonto, die Arbeitsstelle, die Familie? Ach, wir wissen doch alle, wie diese vermeintlichen Sicherheiten plötzlich wie ein Kartenhaus zusammenstürzen können. Eine Arbeitsstelle in unserem Land ist längst nicht mehr sicher. Und ob ich in 10 oder 20 Jahren noch Rente bekomme, wer weiß das schon? Und der Verlust eines Angehörigen durch Unfall, Tod oder Scheidung kann alle familiäre Sicherheit und Geborgenheit mit einem Schlag zerschlagen. Nein, wenn uns so richtige Stürme und Orkane um die Ohren pfeifen, dann zeigt sich, ob wir umkippen oder stehen bleiben. Festigkeit und Beständigkeit kriegen wir dann, wenn wir fest im Boden verwurzelt sind. Wenn wir die Liebe Jesu erfahren, wenn wir es fühlen und merken, dass Gott uns liebt und festhält. Wir müssen die Liebe Gottes erleben, davon ergriffen und berührt werden, spüren, wie der göttliche Liebesstrom uns durchfließt. Darum kannst du nur beten. Du kannst dich nur für die Liebe Gottes öffnen und darum bitten, dass Gott dir so eine tiefe, verändernde Erfahrung schenkt. Was kannst du tun? Nun, du könntest anfangen, jeden Tag zu beten, vielleicht so. Du stellst dich hin, formst deine Hände zu einer Schale und hebst deine Arme gerade vor dich hin oder ein wenig nach oben. Und dann betest du folgende Worte: Danke, Jesus, dass mir die ganze Fülle deiner Liebe zur Verfügung steht. Ich danke jetzt deine Liebe. Bitte durchströme mich und schenke mir die Erfahrung, dass ich ganz tief bei dir geborgen bin, was auch immer geschieht. Schreibe dir so ein Gebet mit diesen oder ähnlichen Worten auf und dann bete es täglich, am besten dreimal am Tag, so wie Daniel im Alten Testament dreimal am Tag betete. Bete um 9 Uhr morgens, um 12 Uhr mittags und um 6 Uhr abends oder zu den Zeiten, die dir am besten passen, und stell dir einen Wecker, damit du die Zeiten nicht vergisst. Und dann mach das ruhig mal eine Woche lang oder zwei oder einen ganzen Monat. Wenn dein Gebet ernsthaft ist, wird Gott es bestimmt erhören und du wirst eine wunderbare Erfahrung der Liebe Gottes machen. Die fünfte Voraussetzung: Es muss die richtige Zeit da sein, in der Frucht wächst. Wir wissen aus der Natur, dass das Fruchtbringen Zeit braucht. Das geht nicht von heute auf morgen. Im Winter ruht die Pflanze, im Frühjahr schießt der Saft, wachsen neue Triebe, beginnt sie zu blühen und Knospen anzusetzen. Aber dann dauert es noch Wochen und Monate, bis eine Frucht da ist und reif zur Ernte. Auch in unserem Leben dauert es Zeit, bis die Frucht des Geistes im Ansatz sichtbar wird. Wenn du gerade Christ geworden bist, sind vielleicht erst nach ein paar Jahren die ersten Knospen zu erkennen. Und dann dauert es noch mal eine längere Zeit, in der die Frucht wächst und reift. Nun gibt es hier kein Pauschalrezept. Wir können nicht sagen, für diese Beere dauert es 10 Jahre und für jene nur 5. Gott hat für jeden Menschen seine bestimmte Zeit. Bei dem einen geht es schneller, bei dem anderen dauert es länger. Ja, manchmal lernen wir bis zu unserem Lebensende. Aber eines ist klar: Die Frucht des Geistes soll in unserem Leben wachsen und das Wachstum wird sichtbar, auch wenn es noch so langsam geht. Paulus verwendet an anderer Stelle das Bild vom Kind und vom Erwachsenen im Glauben. Bis ein Säugling heranwächst und zu einem mündigen Erwachsenen wird, dauert es nach dem Gesetz 18 Jahre lang. Und auch dann sind manche Jugendliche noch nicht reif, allein kluge Entscheidungen für ihr Leben zu treffen. Manche Erwachsene werden sogar nie reif. Also der Mensch braucht Zeit, um sich zu entwickeln. Wie ein Kleinkind zu einem Schüler und der zu einem Teenie und Jugendlichen und der zu einem Mann oder einer Frau heranwächst, so braucht auch unser christliches Leben Zeit zum Wachstum. Wir brauchen also nicht in Panik zu geraten, wenn sich das neue Leben bei uns nicht sofort durchsetzt. Vielleicht will uns Jesus gerade an dieser Stelle die erste Lektion beibringen, nämlich Geduld zu üben. Und andererseits geht das Wachstum nicht hoppla hopp. Und wir können uns nicht schon in kürzester Zeit bequem zurücklehnen und sagen, jetzt bin ich perfekt. Da wird Gott schon dafür sorgen, dass du im nächsten Moment in eine Herausforderung und Bewährungsprobe kommst, wo du das beweisen musst. Und da wirst du schnell begreifen, dass Reife ein Zustand ist, der Zeit braucht. Wir dürfen und müssen uns diese Zeit geben, übrigens und anderen auch. Das also sind die wichtigsten Voraussetzungen, die nötig sind, damit Frucht wächst. Am Schluss nun möchte ich dich ermutigen. Erwarte es und bitte Gott darum, dass in deinem Leben die einzelnen Beeren ansetzen, wachsen und reif werden. Und wenn du den Eindruck hast, dass der Wachstumsprozess zum Stillstand gekommen ist, bitte Gott darum, dir zu zeigen, woran es liegt. Vielleicht musst du einige Sachen aufräumen, Schuld bekennen, neu deine Prioritäten setzen, Schädlinge vernichten, schlechte Gewohnheiten ablegen. Es wäre doch herrlich, wenn die Frucht des Geistes in dir so wächst und reift, dass wirklich Stück für Stück das Wesen Jesu mehr sichtbar wird und dass wir eine Gemeinde werden, an der gottlose und kirchenferne Menschen sehen, dass Jesus durch den Heiligen Geist in uns lebt. Das würde Gott am meisten freuen und ehren. Amen.